NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Frank Zirpins und das sind einige unserer Themen heute im Echo des Tages. 3 Tage nach dem schweren Erdbeben in Nepal steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Den Überlebenden fehlt es am nötigsten. Nun läuft die internationale Hilfe an. Verzockt. Griechenlands Regierung will nun doch über Einschnitte für die Bevölkerung verhandeln. Finanzminister Varoufakis wird in den Hintergrund gedrängt. Dazu auch unser Kommentar. Deutschland ist Einwanderungsland und dabei ein Vorbild für andere Länder. So sagt es eine Studie von Sachverständigen. Prozessauftakt. Die aktuelle und ehemalige Führungsriege der Deutschen Bank sitzt ab heute auf der Anklagebank. Und am Ende der Sendung schauen wir noch auf die DFB-Pokalpartie Bayern München Borussia Dortmund. Tag für Tag offenbaren sich im nepalesischen Erdbebengebiet neue Schrecken. Die Zahl der Toten nähert sich 5000. Nach Schätzung der Regierung in Kathmandu könnte sie sich noch verdoppeln. Auch 100 Deutsche gelten nach wie vor als vermisst. Die internationale Hilfe ist inzwischen angelaufen, doch es fehlt an allem. Strom, medizinische Versorgung, Wasser. Viele Dörfer außerhalb des Kathmandu-Tals sind weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten, wenn sie überhaupt noch existieren. Und es fehlt an Krisenmanagement. Kritik wird nun auch an der Regierung laut. Sandra Petersmann über die aktuelle Situation.
Heute Morgen kam der Regen und prasselte auf die Menschen herab. Er brachte neue Lawinen, noch mehr Leid und Zerstörung und neue Angst. Der Regen verzögerte auch die Hilfe noch mehr. Auf einem freien Platz in Kathmandu kauern mehrere durchnässte Familien unter einer viel zu kleinen blauen Plastikplane zusammen. Sie haben eine dritte Nacht im Freien hinter sich. Wir wissen einfach nicht, wo wir hin sollen. Hier in unserer Nachbarschaft sind alle Häuser kaputt. Wie sollen wir denn unsere Alten und unsere Kinder schützen? Niemand kümmert sich, keiner sagt uns was. Wir müssen hier draußen ausharren. Wir haben Angst vor der Zukunft. Wo sollen wir denn hin? Was sollen wir machen? Nepals Premierminister Sushil Koirala hat lange geschwiegen. Jetzt scheint er die Bevölkerung vorbereiten zu wollen. Nachdem seine Regierung eine 3-tägige Staatstrauer verhängt hatte, sprach er heute in einem Interview davon, dass bis zu 10.000 Opfer möglich seien. Das sei eine schwere Stunde für Nepal. Wir tun, was in unserer Macht steht, fügte Koirala hinzu. Doch viele Opfer sehen das anders.
About 100 people over here.
Wir sind hier circa 100 Leute. Wir harren seit dem Beben hier aus, so gut wir können. Von unserer Regierung haben wir noch gar nichts gesehen. Zwar ist fast die gesamte Armee im Einsatz, aber ihr fehlen Hubschrauber und Bergungsgeräte. Auch die Krisenvorräte an Nahrung und Wasser reichen nicht aus. Am Flughafen geht viel wertvolle Zeit verloren, weil internationale Hilfsgüter nicht schnell genug verladen werden können. Das verschlimmert den Rückstau. Maschinen, die landen wollen, müssen Warteschleifen fliegen, irgendwo anders einen Zwischenstopp einlegen oder ihren Abflug ganz verschieben, wie eine Maschine des Roten Kreuzes aus Deutschland. Die Verzögerung trifft vor allem die arme Landbevölkerung in den abgelegenen Bergdörfern, die auch 3 Tage nach dem Beben vom Samstag noch immer keine Hilfe bekommen haben. Die in Not geratenen Bergsteiger oberhalb des Basislagers am Mount Everest sind inzwischen alle ins Tal geflogen worden. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind vermutlich bis zu 8 Millionen Menschen von dem großen Beben betroffen. Auch im Nachbarland Indien und in Tibet gab es mehrere Dutzend Todesopfer.
Aus unserem Studio in Neu-Delhi der Bericht von Sandra Petersmann. Schon zu normalen Zeiten ist Baltimore im US-Bundesstaat Maryland keine einladende Stadt. Die Armut hat ganze Wohnblocks leergefegt, andere Bewohner sind vor der Kriminalität geflohen. In manche Viertel sollte man nach Einbruch der Dunkelheit keinen Fuß mehr setzen. Häufiger als ohnehin kreisen in diesen Tagen die Helikopter der Polizei über der Stadt. Nach der Trauerfeier für den 25-jährigen Freddie Gray hatte sich der Zorn über die Polizei in Gewalt entladen. Plünderer zündeten bis in die Nacht Geschäfte an. Die Stadtspitze reagierte mit einer Ausgangssperre und rief die Nationalgarde. Über den Tag nach den Ausschreitungen ein Bericht von Sabrina Fritz.
Am Tag danach beginnt das Aufräumen in Baltimore. Ausgebrannte Autos, zerbrochene Fensterscheiben, verwüstete Geschäfte. 200 Menschen wurden festgenommen. Die Feuerwehr berichtet von 140 zerstörten Autos und 15 Großbränden in der Stadt, darunter ein Seniorenheim. Wie durch ein Wunder wurde niemand schwer verletzt. 15 Polizisten wurden behandelt, nachdem sie von Steinen und Rauchbomben getroffen wurden. Wie konnte die Lage dermaßen außer Kontrolle geraten? Das ist die Frage, die Baltimore heute bewegt. Es gibt viele Gründe und Gerüchte. Über Social Media soll bereits am Morgen verbreitet worden sein, heute sei The Purge. In dem gleichnamigen Science-Fiction-Film ist einmal im Jahr alles Verbotene erlaubt. Wenige Stunden später flogen die ersten Steine in einem Einkaufszentrum gegen Polizisten. Junge Männer und Frauen plünderten einen Drogeriemarkt und schleppten Windeln und Wasserflaschen raus. Als es dunkel wurde, brannten die ersten Autos. Die Bürgermeisterin von Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, ist in die Kritik geraten. Sie habe die Lage unterschätzt und zu spät reagiert, sagen Einwohner. Dazu erklärte sie: Es ist ein sehr schwerer Balanceakt, wenn man die Situation managen muss, aber sie nicht anheizen darf. Für heute Nacht hat sich die Stadt jedenfalls gerüstet. 5000 Nationalgardisten stehen bereit, ebenso viele Polizisten aus dem ganzen Bundesstaat Maryland. Ab 22 Uhr ist eine Ausgangssperre verhängt. Präsident Obama hat mit den Verantwortlichen in Baltimore telefoniert und die neue Justizministerin der USA, Loretta Lynch, verurteilte die Gewalt. Sie wurde genau an dem Tag vereidigt, als in Baltimore die Steine flogen. In einer schriftlichen Erklärung sagte sie: Ich werde alle Mittel des Justizministeriums einsetzen, um diese zu schützen, die bedroht werden, um Fehlverhalten aufzuklären und ein Ende der Gewalt sicherzustellen. Zwei Mitarbeiter des Justizministeriums sind nach Baltimore gefahren, um dabei zu helfen, den Fall Freddie Gray aufzuklären. Denn noch immer ist nicht klar, warum der junge Mann sterben musste. Bislang weiß man nur, dass er in ein Polizeiauto geschleppt wurde und dort so schwer am Rückenmark verletzt wurde, dass er wenige Tage später im Krankenhaus starb. Seine Familie hat die Gewalt der letzten Nacht ebenfalls verurteilt. Das hätte Freddie nicht gewollt, sagte seine Schwester. Und es gibt auch viele Menschen in Baltimore, die betonen, die Randalierer und Brandstifter seien nur ein kleiner Teil der Stadt. Es gab auch friedliche Proteste. Verschiedene Pfarrer der Stadt organisierten einen Marsch durch die Straßen von Baltimore. Pfarrer Anthony Burton erklärte: Wir lieben unsere Stadt und wir müssen dafür sorgen, dass das aufhört.
We love our city. We must stop this and we must stop this now.
Er sagt, die Probleme der Stadt seien tiefer und müssten gelöst werden. Hohe Arbeitslosigkeit, vor allem unter schwarzen Jugendlichen, Drogen, Gangs, Gewalt in Familien. Carl Anderson, der in einem Gemeindezentrum arbeitet, sagt in einem Zeitungsinterview: Die jungen Menschen wissen nicht, wie man friedlich für seine Rechte kämpft. Sie haben keinen Martin Luther King Jr.
An Reformankündigungen aus Athen haben wir uns inzwischen gewöhnt und auch daran, dass einer solchen Ankündigung nicht unbedingt Taten folgen müssen. Die jüngsten Äußerungen des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras lassen aber aufhorchen. Von Luxussteuer ist die Rede und von einer Vermögensabgabe. Außerdem soll die Steuerflucht ins Ausland begrenzt werden. Und dann noch das. Über weitergehende Sparmaßnahmen müsse im Zweifel ein Referendum entscheiden. Eine Abstimmung des griechischen Volkes. Eine Warnung an die Zweifler in den eigenen Reihen, aber auch an die internationalen Geldgeber. Mit uns kann man nicht alles machen. Wie das in Brüssel ankam, weiß Ralf Siener.
Noch nicht einmal die Frage, ob Tsipras die EU wenigstens vorher über seine Referendumidee informiert habe, will die Kommissionssprecherin beantworten. Auf eine Feststellung legt das Juncker-Team allerdings Wert. Nach dem Treffen der EU-Finanzminister am vergangenen Wochenende in Riga seien die Kontakte zwischen Athen und den europäischen Kreditgebern intensiver geworden, unterstreicht die Kommissionssprecherin. Außerdem wird Griechenland bei den Expertengesprächen in Brüssel jetzt durch einen neuen Chefunterhändler vertreten. Tsipras hat offenbar Konsequenzen gezogen aus den Querelen in Riga, wo verschiedene EU-Finanzminister ihren griechischen Amtskollegen Yannis Varoufakis angeblich als Spielernatur, als Zeitverschwender und Dilettanten kritisierten. Der enge Varoufakis-Vertraute und Marxist Nikos Theokarakis, der bisher in der sogenannten Brüssel-Gruppe den internationalen Geldgebern Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission gegenübersaß und den Finanzstaatssekretären der Euro Working Group, wurde auf Anweisung von Tsipras ersetzt durch Georgos Rouliorakis, der bereits unter der griechischen Vorgängerregierung in Brüssel mit den Geldgebern verhandelte und deren Vertrauen genießt. Aus Sicht der EU-Kommission ist der Wechsel des Chefunterhändlers ein Indiz dafür, dass Tsipras spätestens bis Ende Mai ernstzunehmende Reformvorschläge auf dem Brüsseler Verhandlungstisch legen will. Denn die Milliardenkredite im Sommer kann Athen unmöglich zurückzahlen, ohne die Milliardenfinanzspritze aus dem im Juni auslaufenden Hilfsprogramm der Europäischen Union.
Griechenland steht unmittelbar vor der Staatspleite,
meint der CSU-Abgeordnete Markus Ferber.
Wenn es nicht gelingt, innerhalb weniger Tage zu einer Einigung zwischen den Euro-Staaten und Griechenland zu kommen, ist das Land bankrott.
Deshalb habe Griechenland gar nicht die Zeit, einen Volksentscheid über die von der EU verlangten Renten- und Arbeitsmarktreform und über die Privatisierung von Staatseigentum abzuhalten. Ein Griechenland-Referendum provoziere den Grexit, so Markus Ferber.
Es würde zwangsläufig zum Ausstieg aus dem Euro führen müssen.
Um Griechenlands Finanzsituation zu verbessern und um den Euro zu behalten, könne die Tsipras-Regierung sofort handeln, meint Sven Giegold, der Finanzexperte der Grünen im EU-Parlament. Denn eines habe die Tsipras-Regierung im Athener Parlament noch nicht durchgesetzt. Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und Steuerhinterzieher. 60 Milliarden Euro könne Griechenland einnehmen, wenn es die Steuerhinterzieher konsequent verfolge, so der Finanzexperte der Grünen in Brüssel.
Von dort Ralf Siener. 3 Monate nach den Parlamentswahlen in Griechenland beginnt die neue Regierung in Athen also, der Realität in die Augen zu schauen. Alexis Tsipras gelingt das schon ganz gut, Yannis Varoufakis hat damit noch so seine Probleme. Tsipras zieht die Notbremse. Ist die Zeit der hellenischen Tricksereien nun vorbei? Ein Kommentar von Gunnar Köhne.
Nun hat auch der griechische Ministerpräsident Tsipras die Nase voll und hat seinen umstrittenen Finanzminister Yannis Varoufakis das Vertrauen entzogen, auch wenn er das Gegenteil beteuert. Tsipras tauschte den Finanzchefunterhändler aus und ernannte einen politischen Koordinator für die Gespräche mit den Geldgebern. Damit ist Varoufakis zumindest teilweise entmachtet. Die Varoufakis-Show hat erstmal Sendepause. Denn endlich scheint auch Tsipras erkannt zu haben, dass die Lage seines Landes zu ernst ist, als sie einem Professor mit Starallüren zu überlassen. Nicht nur die EU-Partner, auch die Griechen sind der Belehrungen und Phrasen Varoufakis überdrüssig. Dass er am vergangenen Wochenende erneut ohne konkrete Zahlen zum Finanzministertreffen gereist war, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Umfragen zeigen, dass die Zustimmung der Griechen zur Regierung sinkt. Tsipras hat jetzt 12:02 die Verhandlungen zur Chefsache erklärt und geht auf die Geldgeber zu. Auf einmal scheint er dazu bereit, auf die Einlösung diverser Wahlversprechen zu verzichten. Nun soll der Arbeitsmarkt doch liberalisiert, Häfen und Flughäfen privatisiert werden. Und plötzlich ist die Rede von Luxussteuer und Vermögensabgabe. Da fragt man sich, warum nicht gleich? 100 Tage lang hat die Regierung eben solche Reformvorschläge der verhassten Troika lauthals abgelehnt. 100 verschenkte Tage, in denen Griechenland weiter dem Abgrund zuraste und die europäischen Partner jegliches Vertrauen in Athen zu verlieren drohten. Möglich, dass Tsipras Kehrtwende, wenn es denn wirklich eine ist, zu spät kommt. Weil jede Woche 700 Millionen Euro aus dem griechischen Bankensystem abfließen und das Land ausbluten lassen. Weil der Regierung die Überzeugungskraft fehlt, ein solches Reformprogramm durch das Parlament zu bringen. Der linke Flügel von Syriza könnte rebellieren. Sollte Griechenland trotzdem pleite gehen, dann werden viele dem schillernden Finanzminister Varoufakis die Schuld geben, was vielleicht unfair wäre. Aber was ihm bestimmt angelastet werden kann, sind die mit seinen Vorträgen sinnlos verplemperten Finanzministersitzungen und Pressekonferenzen. Man sollte ihm dafür eine Spesenrechnung schicken.
Gunnar Köhne kommentierte die späte Einsicht des griechischen Ministerpräsidenten Tsipras, die Reform- und Sparpolitik zur Chefsache zu machen und die Varoufakis-Show zu beenden. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist 18.44 Uhr. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Den meisten hier ist das ohnehin schon etwas länger klar, wenn man von ein paar Abschottungspolitikern mal absieht. Was fehlt, ist ein Konzept. Da werden dann zwischenzeitlich kanadische Punktesysteme ins Gespräch gebracht oder US-amerikanische Kontingente und was nicht noch alles. Braucht keiner, sagt nun der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Deutschland ist besser als sein Ruf. Katrin Brandt.
Viele waren schon da in Kanada. Deutsche Politiker möchten dort lernen, wie Einwanderung zum Gewinn für ein Land werden kann. Doch die Reisekosten können sie sich sparen, sagt Christine Langenfeld.
Deutschland hat in den letzten Jahren politisch konzeptionell in vielen Bereichen der Zuwanderungssteuerung und der Integrationsförderung deutlich aufgeholt.
Die Chefin des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration hält das deutsche Einwanderungsrecht für fortschrittlicher, als die Politik denkt. Eher unbemerkt wurde in den vergangenen Jahren der Arbeitsmarkt für Akademiker oder Facharbeiter von überall her geöffnet. Ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild wird nicht gebraucht. meint der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten. Tatsächlich hat sich umgekehrt Kanada dem deutschen System angenähert. Zu verbessern gibt es dennoch etwas, so Christine Langenfeld.
Notwendig sind insbesondere Verbesserungen im Bereich der Anerkennung beruflicher Qualifikationen, gerade im nicht-akademischen Bereich.
Und, weiterer Punkt, Deutschland muss besser darin werden, für sich als Einwanderungsland zu werben. Helfen könnte ein eigenes Einwanderungsgesetz, weil es ein Signal an die Zuwanderer und die einheimischen Deutschen aussendet, dass Deutschland sich nun ernsthaft als Einwanderungsland versteht. Höchste Zeit, sagen die Wissenschaftler im Sachverständigenrat. Die Deutschen bekommen zu wenige Kinder, das Land schrumpft.
Ihre Renten werden von Einwanderern bezahlt und sonst von niemandem,
sagt der Dortmunder Bildungsforscher Wilfried Boss ganz nüchtern. Dass nicht jeder über Einwanderung so salopp spricht, sondern dass das Thema Angst und Sorgen auslöst, ist den Mitgliedern des Sachverständigenrates bewusst.
Man muss die Probleme erläutern, man muss es begründen, das ist sehr, sehr wichtig und die Politik muss es zu ihrer ersten Priorität machen.
Zur Chefsache muss nach Auffassung des Sachverständigenrates auch die Flüchtlings- und Asylpolitik werden. Wenn weiter Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil die Europäische Union nicht handelt, verliere sie ihre Glaubwürdigkeit. Flüchtlinge aus den syrischen Bürgerkriegsgebieten sollte über ein Soforthilfeprogramm geholfen werden, fordert der Rat. Für bestimmte Armutsflüchtlinge, zum Beispiel aus Nordafrika, müssten legale Wege nach Europa eingerichtet werden, damit sie nicht den gefährlichen Weg über das Meer einschlagen. Wer als Flüchtling anerkannt sei, der sollte sich seinen Wohnort in der EU selber wählen dürfen, fordert der Rat und richtet einen Appell an die Bundesregierung. Deutschland als Schwergewicht in Europa sollte hier ein Vorreiter sein.
Viel Arbeit also noch, Katrin Brandt. Deutschland ist ein Einwanderungsland und es ist auch ein reiches Land. Ordentliches Wirtschaftswachstum, höhere Tarifabschlüsse, stabile Preise. Das ist die eine Seite. Demgegenüber stehen mehr als 1 Million Langzeitarbeitslose. Jeder Sechste lebt unter der Armutsgrenze und auch die Zahl der prekär Beschäftigten nimmt stetig zu. Der Wohlstand wächst, aber immer weniger Menschen profitieren davon. So stellt es der Paritätische Gesamtverband in seinem aktuellen Jahresgutachten dar. Und Anne Schneider war für uns bei der Vorstellung dieses Gutachtens dabei.
Eine gute Politik muss sich daran messen lassen, ob sie einen Beitrag leistet für ein gutes Leben für alle in Deutschland, erklärt Professor Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes.
Da wir nun einmal in einer Erwerbsarbeitsgesellschaft leben, ist Erwerbsarbeit der entscheidende Schlüssel zur Teilhabe. Und die entscheidende Ressource ist Geld.
Aktuell gibt es bei uns so viele sozialversicherungspflichtige Jobs wie noch nie. Trotzdem ist dabei vieles im Argen, so Rosenbrock. Denn es gab noch nie so viele Minijobs, Teilzeitbeschäftigung und befristete Arbeitsverhältnisse. Und eine Gruppe profitiert von dem aktuellen Aufschwung kaum.
Die Langzeitarbeitslosigkeit stagniert auf ungebrochen hohem Niveau. Nach wie vor sind mehr als 1 Million Menschen länger als ein Jahr arbeitslos. Über ein Fünftel der Hartz-IV-Bezieher ist seit nunmehr über 10 Jahren im Leistungsbezug.
Ein weiterer Kritikpunkt: Trotz des Aufschwungs ist die Armutsquote erneut angestiegen. Eine vierköpfige Familie, die weniger als gut 1870 Euro im Monat hat, gilt als armutsgefährdet, genauso wie ein Single mit weniger als rund 890 Euro. Und das trifft laut Jahresbericht auf 15,5% der Menschen in Deutschland zu. Wobei diese Interpretation schon im Vorfeld heftig vom Caritasverband kritisiert worden war. Denn damit gelten Studenten, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, genauso als arm wie Alleinerziehende mit einem schlecht bezahlten Teilzeitjob. Das bestreitet Rosenbrock nicht, hat mit seinem Jahresbericht aber eine andere Bevölkerungsgruppe im Fokus.
Über 40% der Alleinerziehenden und fast 60% der Erwerbslosen in Deutschland sind arm. Auch die Kinderarmut bleibt in Deutschland weiterhin auf sehr hohem Niveau. 15,4% der unter 15-jährigen Kinder und Jugendlichen in Deutschland lebt von Hartz IV und damit in Armut.
Gestiegen ist zudem die Altersarmut, auch wenn in dieser Bevölkerungsgruppe prozentual nach wie vor weniger Menschen als arm gelten müssen als bei den Jüngeren. Aber konnten Rentenpaket und Pflegereform hier nicht etwas gegensteuern? Nein, durch die Rente ab 63 wurde die soziale Spaltung sogar noch verschärft, moniert Rosenbrock.
Bei der Rente mit 63 wird eine Gruppe von Leistungsträgern, relativ gut verdienende, vergleichsweise gut abgesicherte Männer mit über 50, mit vollständiger Erwerbsbiografie im Rentenrecht bevorzugt.
Positiver sieht der Paritätische Gesamtverband dagegen die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro und den Ausbau der Kinderbetreuung. Auch wenn die Bundesregierung gegen Kinderarmut viel mehr machen müsste, nämlich einen höheren Hartz-IV-Satz beschließen, mehr einmalige Leistungen und einen Anspruch auf Nachhilfeunterricht.
Aus unserem Hauptstadtstudio Anne Schneider. Braune, schlammige Wassermassen, die sich jenseits aller Flussbetten ausbreiten, brechende Deiche, zerstörte Häuser. Diese Bilder von Hochwasser in unseren Breiten haben wir in den vergangenen Jahren zu Genüge gesehen. Der Eingriff des Menschen in die Natur, der Klimawandel, sie tun ein Übriges. In den kommenden Jahren wird es eher mehr Hochwasser geben als weniger. Nun haben sich Bund und Länder auf Maßnahmen verständigt, um die Pegel niedriger zu halten. Wie das gehen soll, weiß Carsten Schabowski.
Das Wort Jahrhunderthochwasser will die Bundesregierung nicht mehr benutzen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, Überschwemmungen gibt's häufiger. Also
Streiche, Jahrhunderthochwasser, Sätze, regelmäßig wiederkehrende Hochwasser,
erklärt Landwirtschaftsminister Schmidt, CSU. Auch sonst geht Schwarz-Rot neue Wege. Deiche bauen ist in Zukunft nicht mehr das einzige Rezept gegen Hochwasser.
Neu ist, dass bisher der Deichbau gefördert worden ist und jetzt die Rückverlegung und das Weichen der Deiche im Vordergrund steht.
Oder anders ausgedrückt, Flüssen soll mehr Raum gegeben werden, vor allem in der Nähe ihrer Quelle. Dort sollen zum Beispiel Äcker geflutet werden können. Vor allem Deutschlands größte Flüsse sind betroffen, unter anderem also der Rhein, die Elbe und die Weser. Umweltministerin Hendricks, SPD.
Bereits in diesem Jahr beginnen wir mit 5 Deichrückverlegungen und 10 Poldern.
Und das auch unter anderem in NRW.
So wird in Nordrhein-Westfalen beispielsweise eine Deichrückverlegung bei Monheim umgesetzt, bei der rund 500 Hektar Aue reaktiviert wird. Der Elbe werden rund 1000 Hektar Fläche zur Überflutung zurückgegeben.
Unter anderem um Bauern zu entschädigen, will sich der Bund nun mit mehr Geld beteiligen und noch mehr koordinieren. Obwohl Hochwasserschutz eigentlich Ländersache ist. In den nächsten 3 Jahren soll es insgesamt 300 Millionen Euro extra für Schutzvorkehrungen vom Bund geben. Aus dem großen Investitionstopf. Vorrang haben Projekte, die länderübergreifend sind. Landwirtschaftliche Flächen sollen unter anderem gepachtet und gekauft werden, um sie gegebenenfalls zu fluten. Auch Landwirtschaftsminister Schmidt weiß, dass das nicht allen Bauern gefallen wird.
Mancher ist nicht ganz freudig bei diesen Themen, das kann ich nachvollziehen. Aber im übergeordneten Verständnis des Hochwasserschutzes bleibt uns kein anderer Weg, als die Natur als die beste Auffangfläche mit anzubieten.
Weil Flüsse Landesgrenzen nicht kennen, haben sich Bund und Länder schon im vergangenen Herbst auf ein nationales Programm verständigt, nach dem Elbe- und Donauhochwasser 2013. Nach dem Motto, Vorsorge ist besser, als hinterher Milliarden für Schäden zu bezahlen. In den nächsten 20 Jahren wollen Bund und Länder zusammen für Hochwasserschutz 5,4 Milliarden Euro ausgeben.
Das Weichen der Deiche aus Berlin, Carsten Schabowski, um 18.53 Uhr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Banker auf die Anklagebank. Diese Forderung ist im Laufe der Finanz- und Bankenkrise schon häufiger laut geworden. Heute wurde diese Vorstellung Wirklichkeit. Zum Auftakt eines der größten deutschen Wirtschaftsprozesse trafen sich Deutsche Bank Co-Chef Fitschen und 4 Ex-Manager des Instituts vor Gericht. Der Vorwurf: Verabredung zum Prozessbetrug. Den ersten Prozesstag vor dem Münchner Landgericht hat für uns Peter Queton beobachtet.
Die Gewichte sind fast gleich verteilt. Es sind im Gerichtssaal nur unwesentlich mehr Zuschauer anwesend als Prozessbeteiligte. 5 Angeklagte und rund 15 Verteidiger drängen sich in die auf 3 Reihen erweiterte Anklagebank. Ihnen sitzen die beiden Staatsanwälte gegenüber. Zwischen ihnen am Kopf des Saales das 5-köpfige Gericht. Auf der anderen Seite zwängen sich 50 Zuschauer in den Raum, davon 24 Journalisten. 250 hätten kommen wollen. Kein Wunder, sitzt doch hier die Crème de la Crème der Deutschen Bank auf der Anklagebank. Der aktuelle Mitvorstandsvorsitzende Jürgen Fitschen, seine beiden Vorgänger Josef Ackermann und Rolf Breuer sowie 2 weitere Spitzen des größten deutschen Geldinstituts. Ihnen wird versuchter Prozessbetrug vorgeworfen. Sie sollen sich abgesprochen haben, vor dem Münchner Oberlandesgericht falsch auszusagen, um keinen Schadensersatz an die Erben des pleitegegangenen Kirchkonzerns zahlen zu müssen. Nicht alle sollen selbst falsch ausgesagt haben. Fitschen und Ackermann sollen davon gewusst, es aber nicht verhindert haben. Zunächst hat die Staatsanwaltschaft das Wort, verliest über 5 Stunden die 110-seitige Anklage. Gerichtssprecherin Andrea Tietz.
Der wesentliche Tatvorwurf ist versuchter Prozessbetrug und falsche uneidliche Aussage im Rahmen eines Zivilverfahrens vor dem Oberlandesgericht München in den Jahren 2011 und 2012. Dort sollen die Angeklagten gemeinsam eine Strategie entwickelt haben, falsche Angaben gemacht haben, verzerrende Angaben gemacht haben, um einen Schadensersatzanspruch, den die Kirchgruppe gegen die Deutsche Bank geltend machte, in diesem Zivilverfahren abzuwehren.
Die Angeklagten hören aufmerksam zu, lesen mit, äußern sich aber nicht. Ihre Stunde werde noch kommen, sofern sie sie nutzen, sagt Tietz.
Zunächst ist ja jetzt mal bis zum 22. September terminiert und da sind ca. 15 Zeugen geladen bis zu diesem Zeitpunkt. Aber das Gericht geht auch nicht davon aus, dass das jetzt unbedingt dann den Abschluss der Beweisaufnahme bedeutet. Das ist jetzt nur mal eine vorläufige Terminierung. Das Gericht hat bereits vorgesehen, dass im Bedarfsfall weitere Sitzungstage auch festgesetzt werden können.
Über 5 Stunden lang wurde die Anklage verlesen. Dann erst kommen die Verteidiger zu Wort. Die Angeklagten wollen sich zunächst selbst zur Sache nicht äußern. Breuer-Anwalt Norbert Schaaf bezeichnet die Vorwürfe als unzutreffend. Die Angeklagten seien vor dem Zivilgericht immer wieder gefragt worden, ob ihre Aussagen so richtig seien. Das hätten sie stets bejaht. Sie waren einfach von ihren Aussagen überzeugt. Schaaf fährt schärfere Geschütze auf. Schon das Zivilverfahren sei von falschen Tatsachen ausgegangen und ab einem bestimmten Zeitpunkt habe der Zivilsenat durch seine Verhandlungsführung der Staatsanwaltschaft zugearbeitet. Als die Vorwürfe im Raum standen, sei Kirch schon längst überschuldet gewesen.
Peter Queton über den Prozessauftakt gegen die Spitze der Deutschen Bank. Und wir bleiben noch einen Moment in München, denn dort entscheidet sich heute Abend, wer am 30. Mai zum Finale im DFB-Pokal in Berlin antritt. Der FC Bayern hat Borussia Dortmund zu Gast. Diese Paarung ist inzwischen in allen Wettbewerben geübte Praxis. Doch im Pokal ist ja bekanntlich einiges anders. In 1,5 Stunden geht es los. Reporter heute Abend wird Holger Dahl sein. Holger, wie ist denn die Stimmung in der Arena so 1,5 Stunden vor Anpfiff?
Ja, also ich würde mal sagen, es ist so eine gespannte Atmosphäre im Moment hier im Stadion, wenn ich mal so rundherum gucke. Stadion ist seit 1/2 Stunde geöffnet, sind noch mehr Bayern als Dortmund-Fans da. Aber natürlich wird es am Ende gegen 20.30 Uhr spätestens ganz voll sein, ausverkauft, 69.000 Zuschauer. Und bin heute ein bisschen durch die Stadt gelaufen, habe ein paar Dortmund-Fans getroffen. Und die sind tatsächlich ganz optimistisch, dass das heute was werden kann, sozusagen im letzten, vielleicht letzten großen Spiel von Trainer Jürgen Klopp. Es könnte ja noch eins draufkommen, dann das DFB-Pokal. Pokalfinale und da wollen Sie heute einiges investieren.
Am Ende müssten Sie 22 Mann auf dem Feld richten. Wissen Sie schon mehr über die Aufstellung?
Nee, ist noch nicht raus. Ich warte sekündlich darauf, dass sie veröffentlicht wird. Ich denke mal, so in den nächsten 20 Minuten, in der nächsten 1/2 Stunde sind wir ein bisschen schlauer. Aber klar ist ja, bei den Bayern sind jetzt ja, vielleicht auch zum Unwillen der Dortmunder ein paar wieder mit dabei, die wichtig werden könnten. Bernard, vor allen Dingen Arjen Robben, der 7 Tore in den letzten 7 Spielen der Bayern gegen Dortmund geschossen hat. Martinez, Schweinsteiger. Also da sind ein paar wieder an Bord, die den Dortmundern heute richtig wehtun. Tun können. Und auf der anderen Seite ist natürlich für die Dortmunder richtig klasse, dass Marco Reus wieder auflaufen kann. Gündogan und Kehl stehen zumindest wieder im Kader, im Tor nicht Roman Weidenfeller, aber Mitch Lengerek hat ja auch schon gezeigt, dass er ein guter Torhüter sein kann. Das wird heute ziemlich gut werden, was hier auf dem Rasen steht. Ich hoffe, dass sich das auch auf die Qualität des Spiels dann auswirken wird.
Die Bayern fokussiert vor dem Spiel oder denken die schon an die nächste Woche, an das Champions League Halbfinale gegen Barcelona?
Nee, die sind schon sehr fokussiert auf dieses Spiel. Die Bayern wollen jeden Titel gewinnen. Deutsche Meisterschaft ist klar seit dem Wochenende zum 25. Mal Deutscher Meister. Und sie wollen auch unbedingt Pokalsieger werden. Und sie wollen vor allen Dingen diesen Flow beibehalten, diese Erfolgswelle. Und da wäre dann vor dem wichtigen Champions League Halbfinal-Hinspiel in der nächsten Woche, wäre ein Sieg am heutigen Abend im DFB-Pokal wirklich eine ganz wichtige Angelegenheit. Und da glaube ich nicht, dass sie in irgendeiner Form hier abschenken vor eigenem Publikum, sondern die werden bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde, vielleicht geht es ja wieder bis ins Elfmeterschießen, wie das die Bayern ja auch schon gehabt haben im DFB-Pokal-Viertelfinale in Leverkusen. Vielleicht geht es ja sogar bis dahin.
Und Jürgen Klopp würde gerne noch mal eine Ehrenrunde über den Borsigplatz in Dortmund genau. Drehen. Vielen Dank nach München, Holger Dahl. Bayern gegen Dortmund, Guardiola gegen Klopp. Das Spiel heute Abend 20.30 Uhr live im Ersten. Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen einen guten Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Ich bin Frank Zirpins.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.